Ja, mein Name wurde schon gesagt. Ich bin die Uli. Wir wohnen seit 4 Jahren hier in Hemsbach, in dem schönen Hemsbach und sind total gerne hier. Und ich möchte euch einfach mal Danke sagen für euer Ja für Jesus in Hemsbach. Das ist ganz, ganz kostbar, euer Dienst hier als Gemeinde, als Einzelpersonen. Der erste aus Hemsbach, den ich kennengelernt habe, glaube ich, war Klaus. Klaus, wo bist du? Da oben. Klaus. Klaus war mitverantwortlich dafür, dass wir hier ein Haus gefunden haben. Ja. Ja. Und ich war, da wir in der Gemeinde sind, war ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen das erste Mal bei euch im Gottesdienst. Das war der Gottesdienst, an dem du getauft wurdest, Jan Philipp, richtig? Und ich war ganz, ganz tief berührt, echt, von diesem Gottesdienst, von deinem Zeugnis, dich zu sehen. Als ich Jesus kennengelernt habe, war ich genauso alt wie du und wurde damals in einem Fluss getauft. Und jetzt bin ich 40 und es lohnt sich, Jan Philipp. Es lohnt sich, dieses Ja immer wieder zu geben und immer wieder Ja zu sagen zu Jesus. Ja, und ich habe das Privileg, heute mit euch, heute Morgen, Jesus anzuschauen. Jesus anzuschauen, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck des Wesens Gottes ist. Es gibt nichts, was ein Herz lebendiger macht, als Jesus zu sehen. Und ich möchte einen ganz bestimmten Wesenszug oder Charakterzug, eine Facette des Herzens Jesu mit euch anschauen. Und ich nenne die Predigt der suchende Jesus. Der suchende Jesus. Und wir springen in einige Geschichten rein und das sind die Geschichten, wie Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern begegnet nach seiner Auferstehung. Dieser suchende Jesus. Und wollen zusammen angucken, was das auch für uns bedeutet. Denn die Jünger waren mit Jesus unterwegs, 3 Jahre lang, Tag und Nacht, haben Leben mit ihm geteilt, haben ihn die krassesten Wunder vollbringen sehen, ja, sind kurze Zeit auf dem Wasser gelaufen, dann auch mal wieder gesunken, aber haben gesehen, wie Jesus Essen vermehrt, wie er Blinde sehend gemacht hat, er hat Tote auferweckt, hat Dämonen ausgetrieben. Und die Jünger waren voller Erwartung, zu Recht, das ist der Messias. Aber in ihren Köpfen sah das ja irgendwie ganz anders aus, als es dann wirklich kam. Sie dachten, der wird die Herrschaft auch irgendwann übernehmen. Und dann ging aber alles gefühlt bergab. Und die Stimmung wurde immer aufgehetzter. Und die Leute, die ihn noch gefeiert haben, schrien, hey, kreuzige ihn. Und Jesus wird gefangen genommen und verurteilt und gekreuzigt und ins Grab gelegt. Und jeder der Freunde Jesu, jeder der Jünger landete in seinem Herzen an so einem ganz eigenen Ort. Da war Enttäuschung, da war Selbstanklage, da war Verzweiflung, da war Angst. Da waren die unterschiedlichsten Orte, an denen diese Jünger gelandet sind. Und das Schöne ist, dass Jesus jeden einzelnen dieser Jünger aufsucht nach seiner Auferstehung, der suchende Jesus. Und er sucht diese Jünger auf genau an diesen Orten, wo sie gelandet sind, genauso wie sie es brauchten. Und ich möchte mit euch chronologisch in diese Geschichten reinspringen, die mich ganz, ganz tief bewegt haben. Tatsächlich jetzt schon über ein Jahr bewege ich mich vor allem in diesen Geschichten, weil sie mich nicht loslassen, weil mich dieser suchende Jesus nicht loslässt. Und wir springen da chronologisch rein. Natürlich können wir in Anbetracht der Zeit diese Geschichten nur streifen. Und ich ermutige dich, wenn es eine gibt, wo du sagst, boah, da finde ich mich irgendwie, ja, da resoniert was besonders, dann spring doch daheim nochmal rein und nochmal rein und nochmal rein. Der Johannes Hartl sagt, das Wort Gottes ist tiefer als lang. Das mag ich sehr, weil es so wahr ist. 3 Worte in der Bibel sind so lang, aber sie können eine unfassbare Tiefe entfalten in deinem Leben, wenn du dran bleibst. Und das zu einem Brunnen wird für dich. Wer weiß, wer ist die erste Person, der Jesus begegnet nach seiner Auferstehung? Genau, da irgendwo habe ich es gehört. Maria Magdalena ist die erste Person, der Jesus begegnet. Wer war Maria Magdalena? Es war eine Frau mit einer taffen Vergangenheit. Wir wissen gar nicht so viel über sie, aber wir wissen, dass Jesus mehrere Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Und vermutlich hatte sie eine schwierige Vergangenheit, war sozial jetzt nicht so groß eingebunden, ja, war einfach eine troubled person. Und Jesus hat sie im wahrsten Sinne des Wortes, hat ihr das Leben gerettet. Und die hat sich dann den Jüngern angeschlossen, ist mit den Jüngern gereist durch Israel, hat das alles miterlebt, war firsthand dabei. Und Jesus war ihr alles geworden. Er hat ihr Leben verändert, er hat ihr Leben neu gemacht, hat sie gerettet und Jesus war ihr alles. Und dann steht sie als eine der wenigen an diesem Kreuz und Jesus hängt da am Kreuz. Und sie hat neben sich Maria stehen, die Mutter von Jesus und Johannes, die drei der engen Leute von Jesus, die am Ende noch am Kreuz waren. Und sie hört, wie Jesus zu Maria sagt, schau, das ist dein Sohn. Und wie sie zu Johannes sagt, schau, das ist deine Mutter. Und Jesus sich so kümmert ja um seine Mutter und um diesen engen Jünger von ihm. Und sie steht dabei. Und Jesus stirbt. Und ich kann mir diese Einsamkeit nur ausmalen, diese Verzweiflung, die sie gespürt haben muss. Weil sie zuschaut, wie ihr Lebensinhalt, wie der, der ihr alles geworden ist, am Kreuz stirbt und es scheint einfach alles vorbei zu sein. Und dieses Ausmaß an Orientierungslosigkeit und an Verzweiflung kann ich mir eigentlich nur im Ansatz ausmalen, die diese Frau empfunden haben muss. Und dann kommen wir aber, und da diese Geschichte lesen wir auch tatsächlich, in die anderen erzähle ich euch dann auch mehr, sonst sprengen wir jeden Rahmen, Johannes 20, Vers 11. Also Maria hält die Sabbatruhe ein und dann kommt sie zum Grab und sie will den Leichnam von Jesus salben. Und sie findet den Stein weggerollt. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Diese Frau sieht, dass zwei Engel sitzen. Aber sie ist total unbeeindruckt. Ne? Sie will nur ihren Jesus. Und als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Stellt die gleiche Frage, ne, wie die Engel. Und er stellt eine zweite Frage, wen suchst du? Wen suchst du? Und sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Sie ist so verzweifelt auf der Suche. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um, sie wendet sich die ganze Zeit um, sie ist total am Suchen, ne? Also sie ist rechts und links, sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus steht hinter Maria, die ihn verzweifelt sucht. Aber sie erkennt ihn nicht. Sie sieht ihn, aber sie erkennt ihn nicht. Sie hört ihn, sie spricht mit ihm, und sie erkennt ihn nicht. Sie erkennt ihn in dem Moment, wo er ihren Namen nennt. Da werden ihr die Augen aufgetan. Er sagt, Maria. Und sie erkennt ihn. Sie erkennt ihn daran, wie gekannt, wie zutiefst gekannt sie ist von Jesus. Es ist, als würde Jesus in diese Tiefe an Verzweiflung und an Einsamkeit und an Suche hinabsteigen und Maria zeigen, du bist zutiefst von mir gekannt und gehalten und es wird auch nicht aufhören. Maria, ich kenne dich beim Namen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ist der Maria mag gesucht haben, aber Jesus ist es, der sie gefunden hat. Maria mag gesucht haben, aber Jesus ist es, der sie gefunden hat. Ist dieser suchende Jesus, den wir heute angucken und das Gleiche wird er mit den anderen Jüngern tun. Und das Gleiche wird er und möchte er mit dir und mit mir tun. Und tut er, hat er in meinem Leben immer wieder getan. Das ist die Maria, die Erste, der er begegnet. Dann begegnet er verschiedenen Frauen, das überspringe ich mal am Grab. Das überspringen wir mal kurz. Die nächste Person aber, der Jesus begegnet, ist Petrus. Und das ist eine Begegnung, die nenne ich gerne eine geheime Begegnung. Denn das ist eine Begegnung, die wird uns eigentlich nicht erzählt. Wir wissen nur, dass sie passierte. Warum wissen wir das? Wir wissen das, weil die Person, die er wiederum danach aufsucht, Jesus begegnen, zu den Jüngern zurückgehen und zu diesen Jüngern sagen, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn wirklich gesehen. Und deren Antwort ist folgende, haben wir auch auf der Folie. Also diese Jungen fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt und die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Petrus erschienen. Versteht ihr? Also die, denen Jesus nach Petrus begegnet, kommen zu wiederum anderen und die sagen, ja, wir wissen es schon. Nicht, weil wir ihn gesehen haben, aber Petrus hat ihn schon gesehen. Petrus hat ihn schon gesehen. Im Korintherbrief steht es genauso, 1. Korinther 15, 5. Jesus ist auferstanden, er ist Petrus erschienen und dann den Zwölfen. Also es gibt eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus, von der wir wissen, die uns aber nicht berichtet wird. Eine geheime Begegnung. Und um die ein bisschen zu verstehen, müssen wir mal kurz einen Blick zurückwerfen auf das, wer dieser Petrus in dem Moment ist. Petrus in seinem Wesen, ja, ich denke, ihr seid alle vertraut mit Petrus, ist eher so ein Hau drauf, ja, alles klar, wir laufen jetzt auf dem Wasser, ich bin dabei, ich steige mal aus dem Boot. Und Petrus war, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber ich glaube, er war nicht in Berührung mit seiner Schwäche. Und als sich die Dinge zuspitzten und Jesus ankündigt, hey, die Zeit wird kommen, dass ich jetzt verraten werde und ihr werdet mich verlassen und ich werde getötet werden. Und da steht ihm alles auf, ne? Und er sagt, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Jesus sagt zu ihm, weißt du was, Petrus, heute noch, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du dreimal leugnen, dass du mich überhaupt kennst. Und ich stelle mir vor, dass Petrus wahrscheinlich dachte, nee, auf keinen Fall. Ich bin's ja, der Petrus, der Fels. Und Jesus sagt, aber hör, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhörst. Und wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Krasser Moment. Und dann geht's weiter. Jesus nimmt Petrus mit in den Garten. Jesus schwitzt Blut und Wasser. Und Petrus schläft ein, da fängt es schon an. Dreimal schläft er ein. Und dann kommt dieses Heer an Menschen, die Jesus festnehmen möchten. Und Petrus, was macht Petrus? Er zückt das Schwert und er haut dem Malchus, heißt er glaube ich, das Ohr ab. Und merkt, er ist mehr bereit, für Jesus zu töten, als für ihn zu sterben, wie er es angekündigt hat. Dieses Heil, dieses Ohr lässt sich festnehmen und wird abgeführt. Petrus folgt dem Ganzen und dann passiert genau das natürlich, was Jesus angekündigt hat. Und Petrus wird dreimal gefragt, du warst doch auch mit ihm, ja, kenn dich doch, ja, du bist doch einer von denen. Und Petrus sagt dreimal, nein, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Er hatte so viel Furcht und man kann ihn verstehen. Ja. Und dann gibt es einen Vers, ich glaube, im Lukas wird das so erzählt, der trifft mich immer ganz, ganz, ganz tief. Und dann krähte der Hahn dreimal und Jesus drehte sich um und blickte Petrus an. Was für ein krasser Moment. Die Reni würde sagen, the pants are down. Die Hosen sind runter. Ja, da steht Petrus splitterfasernackt. Und alles, was er dachte zu sein und zu können und mit dir bis in den Tod. Und plötzlich ist er konfrontiert damit, dass sein Ideal-Ich in sich komplett zusammengestürzt ist. Und genau in diesem Moment dreht Jesus sich um und blickt ihn an. Wenn ihr euch zur 1000-Ellen-Reise anmeldet, dann steigen wir da ein bisschen mehr ein. Ich will das jetzt gar nicht so verstreifen, aber was für ein Moment. Und Petrus rennt raus und weint bitterlich. Und das ist die letzte Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und dann stirbt Jesus am Kreuz und Petrus ist nicht dabei. Jesus steht nicht am Kreuz. Und er ist total an sich zerbrochen. Ich denke, da ist ganz viel Selbstanklage, ganz viel Selbstverurteilung, Scham, dieser ganze Strudel, den ich zum Beispiel aus meinem Leben auch kenne. Aber was ist eine der ersten Dinge, nach denen Jesus verlangt, sie zu tun, als er auferstanden ist? Es verlangt ihn danach, diesen Petrus aufzusuchen. Jesus, der gerade das Unglaublichste vollbracht hat in der Menschheitsgeschichte. Er hat den Tod überwunden, er hat die Sünde entmachtet, er hat vollbracht, alles vollbracht. Und er steht wieder auf und es verlangt ihm danach, diesen Petrus aufzusuchen, der geleugnet hat, ihn auch nur zu kennen. Der nicht am Kreuz stand, der nicht gehalten hat, was er versprochen hat, der eingeschlafen ist, als Jesus seinen tiefsten Kampf ausgefochten hat. Ja. Und Jesus verlangt danach, diesen Petrus aufzusuchen, und zwar alleine. Verborgen vor den Augen jedes anderen Menschen und verborgen vor unseren Augen bis heute. Denn in diesem Moment ging es nur um Jesus und Petrus, um diese Freundschaft. Und natürlich wissen wir nicht, wie dieses Treffen ablief, aber ich denke, dass ich nicht falsch liege, wenn ich denke, dass Jesus in diese Tiefe an Verzweiflung, an Zerbruch, an Scham und Zerbrochenheit von Petrus hinabsteigt und die Freundschaft wiederherstellt. Denn wisst ihr was, wir können Jesus nicht täuschen. Und deswegen können wir ihn auch nicht enttäuschen. Petrus hat sich selber getäuscht. Big time. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Das war er gar nicht. Hat sich selber getäuscht. Ist auch was Schönes, ja, dieses Ich für dich für immer. Und dann wird er aber mit seiner Schwäche konfrontiert. Und dann sind wir so enttäuscht über uns selbst. Ja, kennst du das, dass du enttäuscht bist über dich selbst und denkst, boah, ich dachte, ich wäre irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie anders. Mein Ideal-Ich war irgendwie, Du kannst Jesus nicht täuschen. Und du kannst ihn nicht enttäuschen. Und als Jesus Petrus anblickte, in dem Moment, als der Hahn krähte, da schaute er ihn nicht mit Enttäuschung an. Und er schaut dich heute Morgen nicht mit Enttäuschung an. Denn er wusste es schon. Er hat dem Petrus ja gesagt, du wirst mich verleugnen, aber ich bete für dich. Ich bete für dich, ja. Und ich mal mir dieses Treffen total gerne aus, weil ich das Herz von Jesus da drin so, so liebe. Dieser suchende Jesus, der den Petrus so aufsucht, der so zerbrochen ist. Und ich will dich ermutigen heute Morgen, wenn du eine Sache mitnimmst, gib dich seinem Finden hin. Gib dich seinem Finden hin. Ist dir manchmal, kenne ich von mir und glaube ich, wir suchen Gott auf eine Art und Weise, als würde er sich verstecken. Und als müssten wir erst alles auf der Reihe haben und dann darf ich doch irgendwie da sein und Freundschaft mit ihm erleben. Und dann, ja, habe ich vielleicht das, was so andere haben. Und ich sehe hier einen Jesus, der dich finden möchte in dem, was gerade ist. Nicht in dem, was du denkst, was sein solltest oder was du immer dachtest, das wäre, sondern in dem, was gerade ist. Und du darfst lernen, dich diesem Finden hinzugeben. Seitdem ich mich bekehrt habe mit 16, 17, war es schon immer mein Fokus tatsächlich. Und es ist biblisch, es ist richtig, Gott zu suchen. Aber ich merke über die Jahre und gerade in den letzten verändert sich da was. Und dieses Suchen hat viel mehr etwas von mich seinem Finden hinzugeben. Denn er hat mich schon längst gefunden. Ich bin vielleicht die, die sucht, ja, wie die Maria, aber er hat mich schon längst gefunden. Und dein Suchen nach Jesus kann sich immer mehr verwandeln in etwas, was dem gleicht, dich seinem Finden hinzugeben. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Das ist ein Unterschied. Das ist gewisser seiner Liebe. Gewisser seiner Liebe in dem, was ist, in dem, was ist. Hebräer 2,11, ganz kurz, weil es ein fantastischer Vers ist. Ich habe ihn jetzt hier nicht stehen, aber ich glaube, ich kann ihn einigermaßen zitieren. Da steht, der, welcher heiligt, also Jesus, der Vollkommene, der uns heiligt, und die, die geheiligt werden, wir und Petrus, die Schwachen, die es nötig haben, verändert zu werden, sind alle von einem, haben alle den gleichen Vater. Und jetzt Achtung, und deshalb schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wir brauchen das so tief, ja? Jesus schämt sich nicht für uns. Und er guckt uns nicht mit Enttäuschung an, sondern er will dass wir lernen, uns seinem Finden hinzugeben. In dem, was ist. Und da passiert Veränderung. Petrus war nach dieser Begegnung nicht der gleiche wie davor. Also Jesus sucht Maria auf in ihrer Einsamkeit, in ihrer Verzweiflung. Er sucht den Petrus auf in diesem Zerbruch, in Selbstanklage. Und dann sucht er zwei Jünger auf, von denen wir, die habe ich kurz erwähnt, die sind bekannt geworden als die Emmaus-Jünger. Die laufen eine Strecke von 11 Kilometern nach Emmaus und Jesus schließt sich ihnen an. Und diese zwei Jünger, die waren noch mal an einem bisschen einem anderen Ort gelandet. Die waren gar nicht so eng, waren nicht Teil der Zwölfen. Und die waren eher so, ich verstehe nichts mehr. Was ist denn da jetzt passiert? Ja? Wir dachten und jetzt doch nicht. Und dann steht da, und dann haben uns diese Frauen aus der Fassung gebracht, ja, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Und die sind einfach, die verstehen irgendwie überhaupt nicht, was passiert ist. Und sie sind enttäuscht. Wir dachten doch irgendwie, ja, das wäre es jetzt und jetzt. Das kann ich überhaupt nicht. Und Jesus, am Tag seiner Auferstehung, nimmt sich Zeit, 11 Kilometer von hier nach Lorsch zu laufen mit zwei Menschen, von denen er selber sagt, dass sie im Herzen zu träge sind zu glauben. Jetzt, wie wunderschön ist das Herz von Jesus. Und er läuft mit ihnen und ich würde 5-mal nach Lorsch und zurücklaufen, um bei diesem Spaziergang dabei zu sein. Und er öffnet ihnen die Schriften und zeigt ihnen alles in Bezug auf sich selbst. Die Propheten, die Psalmen, das Gesetz. Ihr wisst, die Bibel spricht nur über Jesus. Es geht alles um Jesus. Und der macht ihnen die Augen auf, Jesus. Sie erkennen ihn nicht, aber sie kriegen die beste Bibellektion aller Zeiten, kommen irgendwann in Emmaus an. Und Jesus stellt sich so, als wollte er weitergehen. Und die sagen, nee, du bleibst bei uns. Hey, es will Abend werden, bleib bei uns. Und Jesus bricht für sie das Brot, sie erkennen ihn und er verschwindet. Und dann sagen sie, ey, aber brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete? Und dann merken sie, natürlich, das hätten wir viel früher merken sollen, nur einer kann mein Herz so zum Brennen bringen, nur einer kann mein Herz von Trägheit zu Brennen bringen, und das ist nur Jesus. Das kann nur Jesus. Und wisst ihr was, er ist bereit, mit dir und mit mir diese 11 Kilometer zu laufen, die es braucht, dass dein müdes Herz wieder brennt. Wo dein Herz, kennt ihr diese Trägheit, die ins Herz kommt gegenüber Gott? Ich habe entdeckt, dass das oft Enttäuschung ist, die wir nicht zulassen. Und ich hatte erst letzte Woche so einen Moment, wo ich gemerkt habe, endlich kann ich sie zulassen, da ist eine Enttäuschung gegenüber Gott. Das sind kleine Sachen und oft trauen wir uns nicht, die zuzulassen. Eine Vermutung von mir ist, warum Jesus sich nicht sofort als Jesus zeigt und diese Jünger ihn nicht erkennen, ist, dass diese Enttäuschung musste raus. Und vielleicht hätten sie sie noch nicht bei Jesus so rausgelassen. Und deine Enttäuschung muss raus. Jesus kann damit umgehen. Und ich merke in meinem Leben, wenn so eine Trägheit gegenüber Gott in mein Herz kommt, dann ist es ganz oft, dass ich eigentlich in irgendeinem Punkt enttäuscht bin. Und dieses ehrliche Gespräch mit Jesus brauche, wo ich zu ihm sage, Jesus, ich habe gedacht, das würde anders sein. Und ich bin enttäuscht. Und er ist mehr als bereit, mit dir diese 11 Kilometer zu laufen und dein Herz wieder zum Brennen zu bringen. Das heißt nicht, dass wir immer alles verstehen werden oder verstehen müssen. Das heißt, hab ein Herz, das sich finden lässt, auch in deiner Enttäuschung und in deinen Fragen. Gib dich seinem Finden hin. Er hat das Herz von einem Hirten, der so bewegt ist, wenn Schafe nicht wissen, wo rechts oder links ist. So wie diese Emmaus-Jünger. Die wussten nicht mehr, wo rechts oder links ist. Die wussten noch, Emmaus, alles klar, das weiß ich noch, da laufe ich hin. Das bewegt das Herz von Jesus. Die kommen zurück zu den Jüngern, die im Obergemach versammelt sind, die schon von Petrus wissen. Petrus hatte auch eine Begegnung. Und dann sind die da zusammen, diese Gruppe der Jünger. Einer fehlt, Thomas. Thomas fehlt. Und die sind zusammen und haben die Türen verschlossen aus Angst vor den Juden. Ja, sie haben sich eingesperrt und haben Angst, zu Recht. haben Angst, dass mit ihnen dasselbe passiert, was mit Jesus passiert ist. Und plötzlich läuft Jesus durch die Mauern. Der suchende Jesus, den es so sehr verlangt, bei seinen Jüngern zu sein und sie aufzusuchen, dass er durch Mauern läuft. Und er läuft durch Mauern und dann steht da, und Jesus trat in ihre Mitte. Jesus trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Friede euch. Das war der Ort, an dem die Jünger gelandet waren. Angst. Angst baut Mauern von Selbstschutz, von Isolation, von ich lasse da keinen ran. Und Jesus schafft es, mit Sanftmut durch Mauern zu laufen und plötzlich in der Mitte all dieser Ängste zu stehen und zu sagen, Friede dir. Ist das nicht schön? Er sucht uns auf, ja, hinter unseren Fassaden, hinter unseren Mauern. Dieser suchende Jesus, der berührt mich so, dieser Wesenszug an Jesus. Aber einer war nicht dabei und das ist der Thomas. Und Thomas, das wisst ihr bestimmt, er ist in die Geschichte eingegangen als Thomas der Zweifler. Und es geht darauf zurück, dass diesem Thomas erzählt wird, hey, Jesus ist durch die Mauern gelaufen, stand plötzlich in unserer Mitte und hat uns seine Wunden gezeigt und er lebt wirklich. Und dann sagt Thomas, wenn ich nicht mit meinen Händen die Male in seinen Händen und an seiner Seite berühre und es selber sehe und berühre, dann werde ich nicht glauben. Das ist ein Ort, an dem der gelandet ist, ist Zweifel. Aber ich habe die Vermutung, dass wir ihn ein bisschen Unrecht tun, wenn wir nur sagen, der hat da einfach gezweifelt. Der wird uns vorgestellt als Thomas, genannt Zwilling. Der zweifelnde Zwilling. Der zweifelnde Zwilling, der wird genannt Thomas der Zwilling. Thomas, der Name in sich, heißt auch schon Zwilling. Und der wird auch so genannt, das ist auch sein Beiname. Es war ja damals oft so, dass Menschen Beinamen bekommen haben. Und ich habe eine Vermutung dazu. Es gab ja damals noch keinen Ultraschall und so. Ich habe die Vermutung, dass er eine kleine Überraschung war und auch noch kam. Dass er einen Zwillingsbruder hat, der als erster kam. Und ich vermute, der kam. Und man dachte, hoppla, jetzt haben wir den Markus oder wen auch immer. Ach, du bist der Zwilling. Du bist der Thomas, der Zwilling. Mutmaßung, okay. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich könnte mir vorstellen, und ich meine das ein bisschen da rein rauszuspüren, dass der Thomas sowas mit sich getragen hat, von wegen, ich bin halt der, der irgendwie auch noch da ist. Aber irgendwie in zweiter Reihe. Ich habe heute Morgen meine Tochter gefragt, wie fändest du denn das, wenn du Zwilling wärst? Und was war die erste Antwort? Jeder der Kinder hat wahrscheinlich bei allen gleich, dann muss man sich ja den Geburtstag teilen. Natürlich musst du dir den Geburtstag teilen. Ja, wir haben auch, Madita ist Zwilling. Ne? Genau, und ich mag da falsch liegen, ja, aber vielleicht ist der Thomas nicht nur am Zweifeln, sondern vielleicht ist da was in ihm, was sagt, okay, er ist Petrus begegnet, er ist Maria begegnet und er ist zu den Jüngern gekommen, als ich nicht dabei war. Und ich möchte das nicht nur von Hörensagen kennen. Ich stehe irgendwie schon wieder in der zweiten Reihe und ich muss es selber berühren können. Ich muss es selber sehen, ich muss selber meine Finger in diese Hand legen dürfen, sonst, ja, vielleicht ist da sowas auch in ihm. Ich kann das irgendwie spüren. Diesen Schmerz von einem Mann, der aufgewachsen ist als dieser Zwilling, der halt auch noch da war. Und was macht unser suchender Jesus? 8 Tage, nachdem er bei den Jüngern durch die Mauern lief, sind die wieder zusammen und Thomas mit ihnen und Jesus macht genau das Gleiche nochmal. Und er kommt wieder für diesen einen. Für diesen einen kommt er wieder und er weiß genau, was er braucht. Und er sagt, hier sind meine Hände. Leg deine Finger rein, hier ist meine Seite, die Wundmale. Du darfst sie berühren, sei gläubig und nicht ungläubig. Er kommt wieder für den einen, der nicht da gewesen war und der schon wieder irgendwie in zweiter Reihe stand. Ist das nicht schön? Ist es nicht schön, dass die Bibel uns das erzählt, wie Jesus so ist? Er kommt wieder für den einen. Und dann kommt es zu einer letzten Begegnung, auf die ich gar nicht viel eingehen werde. Da geht es wieder viel um Petrus, sind aber auch andere Jünger dabei am See Tiberias. Eine superreiche Geschichte. Und Jesus hat die Freundschaft mit Petrus schon hergestellt in dieser geheimen Begegnung. Aber da ist was übrig im Herzen von Petrus, was aufgegeben hat. Und das hat zu tun mit seiner Berufung. Ihr erinnert euch, Petrus war Fischer und Jesus hat ihn weggerufen von den Fischen und gesagt, du sollst ein Menschenfischer sein. Und an diesem Punkt in seinem Leben geht Petrus zurück zu den Fischen. Und er nimmt ein paar Jünger mit. Und Jesus kommt und erneuert seine Berufung, weil da immer noch was aufgegeben war in Petrus aufgrund dessen, was er getan hat. Und dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Wie schön ist unser Jesus, ja? Dieser suchende Jesus, der mich sucht, der dich sucht, der diese Jünger damals suchte, der im Garten Eden schon den Menschen suchte. Ja, es gibt diesen Vers, 1. Mose 3, Vers 9, oder kurz davor, ja, Gott hat die Erde geschaffen und dann hat er, der Gott, der Herr, pflanzte einen Garten mit seinen eigenen Händen. Er pflanzte einen Garten, den Garten Eden, das heißt Wonne. Und darin setzte er den Menschen und hatte eine Vertrautheit mit dem Menschen in diesem Garten, die unbeschreiblich gewesen sein muss. Und ihr wisst alles, was passiert ist, der Mensch war ungehorsam. Und dann steht da 1. Mose 3, Vers 9, und sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herrgott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Der suchende Gott, schon auf den ersten Seiten der Bibel, wo bist du? Wisst ihr, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die erste Person, die Jesus auferstanden sieht, denkt, er ist ein Gärtner. Das ist kein Zufall. Dann ist es nicht das, was Jesus getan hat. Hat er nicht erneut einen Garten angelegt? Einen Garten von Vertrautheit, durch den er läuft und wo er sagt, wo bist du, Mensch? Wo bist du gelandet in deinem Herzen durch die letzten Tage, durch die letzten Monate, die letzten Jahre? Dieser Ort von Herzensträgheit, von Verzweiflung, von Zerbruch, von Scham, von Selbsthass, von Angst, von Zweifel. Wo bist du, Mensch? Ist er nicht immer noch derselbe? Hat er nicht neu einen Garten angelegt und fordert uns auf, versteck dich nicht, wie Adam und Eva sich versteckt haben, denn du bist gekleidet durch meine Gerechtigkeit. Du bist gekleidet durch das, was ich am Kreuz getan habe. Er ist dieser himmlische Gärtner, der immer noch sagt, wo bist du? Ja, wo bist du? Genau, mein Gebet ist einfach, dass dieser Vormittag dir hilft, dich neu seinem Finden hinzugeben. Dich entscheiden, dich nicht zu verstecken, das, was ist, nicht zu verstecken, sondern zuzulassen, dass er dich darin findet. Denn er ist eine Hirte und du kannst gerade mal das Bild zeigen. Denk an das Gleichnis von dem Hirten. Ich liebe, dass da steht, er findet, er sucht dieses verlorene Schaf, er findet es und er nimmt es mit Freude auf seine Schultern. Und er trägt es heim mit dem Gedanken an ein Fest. So ist Jesus. Das ist sein Herz, wenn er die Seinen findet. Er nimmt sie auf seine Schultern mit Freude und trägt sie nach Hause in Gedanken an ein Fest. Und diese Wahrhaftigkeit, ja, um die wir, glaube ich, immer wieder kämpfen müssen, ich muss das zumindest, das ist der Anfang von Intimität. Wenn du dir eine enge Beziehung zu Jesus wünschst oder zu irgendeinem anderen Menschen sogar, genauso richtig, dann kämpfe um Wahrhaftigkeit. Dann kämpfe darum, dein Herz auch immer wieder zu kennen und zu sagen, okay, eigentlich ist da eine Enttäuschung. Und ich weiß, in meinem Ideal, ich sollte die nicht da sein, weil irgendwie kann ich mir was erklären und weiß ich nicht. Jesus will dem, was ist, begegnen. Und er sucht dich in dem, was ist. Und ich möchte uns ein paar Atemzüge Zeit geben, das kurz zu tun, dass du dich finden lässt. Und dann möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, ganz kurz nur noch, und das abschließen. Aber lass uns ein paar Atemzüge Zeit nehmen und in deinem Einatmen, ja, empfang einfach diese Liebe von diesem Hirten, diese suchende, aufsuchende Liebe von Jesus. Und in deinem Ausatmen, du musst da gar keine Worte machen, ja, kannst du dich einfach in diese Liebe fallen lassen, dich der einfach hingeben in dem, was ist und was nicht ist. Danke, Jesus, dass du so gut bist und dass es deine Freundlichkeit ist, die uns verändert. Diese ganzen Begegnungen, in die wir kurz reingesprungen sind, ich hoffe, euch platzt nicht der Kopf, weil es dann doch so viele verschiedene sind, die haben noch eine zweite Gemeinsamkeit und die möchte ich in nicht mal fünf Minuten, möchte ich die noch kurz streifen, denn sie fließt aus dem ersten heraus. Und zwar sind fast alle dieser Begegnungen, haben die auch einen sendenden Charakter. Zu Maria sagt Jesus, geh, erzähl meinen Brüdern, ja, dass ich auferstanden sind. Die Jünger im Obergemach werden angehaucht, empfangt Heiligen Geist, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Die Emmausjünger, denen muss es gar nicht gesagt werden, die rennen direkt die 11 Kilometer wieder zurück, um es den anderen zu sagen. Die haben alle auch einen sendenden Charakter. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, was ich erlebt habe, tatsächlich vor einigen Jahren schon, aber die berührt mich tatsächlich immer noch und zeigt so viel von diesem Jesus, diesem suchenden Jesus. Und zwar war ich damals relativ spät noch mit dem Auto unterwegs, in Gemeindesache, und wollte noch was fertig machen, und zwar recht spät. Und ich fuhr an zwei jungen Frauen vorbei, die am Straßenrand standen und per Anhalter mitgenommen werden wollten, die ihren Daumen ausstreckten. Und ich fuhr an denen vorbei und Gott hat so laut in mein Herz gesprochen, hat gesagt, nimm die mit, fahr sie hin, wo sie hin möchten und erzähl ihnen von mir. Und das war so laut, dass ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich ungehorsam, das kann ich nicht machen. Also ich war schon an ihnen vorbei, bin ich einmal außen rum gefahren und habe bei ihnen angehalten, die Tür aufgemacht, gesagt, kommt rein, ich fahre euch hin, wo ihr hin wollt. Und dann haben die sich reingesetzt und dann wurde sehr schnell klar, dass es dem einen der beiden Mädchen oder jungen Frauen nicht gut ging. Und die hatte Atemnot und hat dann erzählt, sie hat immer wieder so Atemnot in letzter Zeit und hat sie immer Angst, sie stirbt. Also ihr ging es wirklich nicht gut. Und ich weiß nicht, ob ich damals noch nicht so feinfühlig war oder ob es mir auch immer. Auf jeden Fall war meine Antwort, weißt du, wo du bist, wenn du stirbst? Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, ich hoffe bei Jesus, aber ich weiß das nicht so genau. Und dann habe ich gesagt, warum weißt du das nicht so genau? Und dann hat sie gesagt, naja, ich bin halt mit Jesus irgendwie aufgewachsen, ja, und war ihm auch irgendwie nahe. Aber die letzten Jahre ging es mir eigentlich nur um Party, um Männer, um Drogen. Und heute Morgen lag ich im Bett und habe zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du mich noch willst, dann suche mich. Was für ein Gebet. Ja, Jesus, wenn du mich noch willst, dann suche mich. Und dann setzt sie bei mir im Auto. Und dann haben wir über den Hirten gesprochen, über das verlorene Schaf, über Jesus, der das Verlorene sucht. Und ich habe sie hingefahren, wo sie hin wollten. Ich habe sie nie wieder gesehen. Aber es hat mir diesen suchenden Jesus so sehr gezeigt, ja, weil sie betet, Jesus, such mich, ja. Und Jesus sagt zu mir, anhalten, einsteigen lassen, von Jesus erzählen. Und ich fuhr dann zurück in unser Gemeindehaus und kam natürlich zu spät und habe dann aber erzählt, was passiert ist. Und der Matthias, mit dem ich damals verabredet war, der hat gemeint, ich bin an denen auch vorbeigefahren und ich habe genau das Gleiche gehört wie du. Aber sein Auto war voll und wie auch immer, aber Jesus hat ausgestreut, auf der Suche nach diesem jungen Mädchen, das gebetet hat, wenn du mich noch willst, dann suche mich. Und das ist sein Herz und daran möchte er uns auch beteiligen. Nicht auf eine verkrampfte Art und Weise, aber es ist sein Herz. Es ist dieses Hirtenherz und deswegen sagt er auch zu Petrus, weide meine Lämmer. Das ist was Suchendes im Herzen eines Hirten, das sich aufmacht, das Verlorene zu suchen. So lasst uns selbst finden lassen, immer wieder neu von Jesus. Und lasst uns auch offen sein dafür, dass er uns beteiligt an seiner Suche und da mit reinnimmt. Ja, denn er hat dieses suchende Herz eines Hirten nach allen, die verloren sind. Und Wir sind zwar Gefundene, aber wir haben es nötig, dass er uns immer wieder neu findet, richtig? Ja. Wir hören noch ein Lied und ihr könnt es einfach nehmen und damit nochmal reagieren auf den suchenden, findenden Jesus.